Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine der wichtigsten Geschichten im Neuen Testament ist das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Manche sagen auch vom wiedergefundenen Sohn. Jesus erzählt in dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums drei Gleichnisse. Bei allen geht es darum, dass etwas verloren geht und etwas gefunden wird und dass am Schluss die Freude gewaltig ist. Das erste Gleichnis, was Jesus erzählt, ist das vom verlorenen Schaf, das sich verirrt und dann der Hirte so groß ist, dass er sagt, ich lasse die 99 und suche das eine, um das zurückzubringen. So viel wert ist ihm dieses eine. Dann wird eine Geschichte erzählt, dass da Geld verloren geht. Es wird gefunden und anschließend wird ein großes Fest gefeiert, vielleicht das Geld gleich wieder ausgegeben. Und dann kommt das dritte Gleichnis, das unendlich berührend ist. Weil wenn man sich in die Person hineinversetzt, merkt, was passiert hier eigentlich? Und dann kommt einem das sehr nahe, das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Ich möchte Ihnen das ein bisschen erzählen, ein bisschen ausschmücken und es Ihnen nahebringen. Vielleicht haben Sie es schon 100 Mal gehört, vielleicht auch noch gar nicht. Egal wie, hören Sie es vielleicht nochmal neu. Da ist ein Vater mit 2 Söhnen. Der eine bleibt zu Hause, zieht nicht aus und unterstützt weiter seinen Vater. Das mag eine gute Entscheidung sein, aber rückblickend kann man sagen, vielleicht hat er den Absprung von zu Hause verpasst. Und später, wenn wir die Geschichte von hinten lesen, merkt man, da könnte was dran sein. Da kommt irgendwie raus, dass er was verpasst hat und etwas erhofft hat, was nicht eintrat. So ist er am Schluss eigentlich der Verlorene und der, der sauer ist, sowohl auf seinen Bruder, der zurückkommt, als auch auf seinen Vater. Die Hauptperson in dieser Geschichte ist der jüngere Bruder. Der sagt, ich halte es nicht mehr aus zu Hause, ich brauche mein eigenes Leben. Und was braucht man für das Leben? Was braucht man fürs Leben? Ein gutes Leben? Geld, genau. Wir brauchen Geld. Ohne Moos nichts los. Ist so. Und er sagt, Vater, gib mir jetzt schon mal das Erbe, was mir einst zusteht, damit ich jetzt in mein eigenes Leben aufbrechen kann. Und das tut er. Er möchte selbstständig sein, unabhängig sein, das Leben auskosten, das Leben genießen und mit einem Koffer voll Geld bricht er auf in sein Leben. Er denkt, das wird schon alles gut werden, es wird reichen und mir werden die richtigen Menschen begegnen. Doch irgendwann merkt er, dieser Traum geht nicht auf, der erfüllt sich nicht. Es lebt sich nicht ewig in Saus und Braus. Ich kann nicht jedes Jahr vielleicht 3 oder 4 Mal nach Mallorca fliegen. Das geht nicht. Er kommt an einen Punkt, an dem er merkt, so geht's nicht weiter. Die scheinbaren Freunde, die er um sich gesammelt hat, weil er Geld hatte, entpuppen sich als Freunde auf Zeit und das Geld geht viel schneller zur Neige, als er gedacht hat. Irgendwie klappt es einfach nicht so, wie er sich sein Leben vorgestellt hat. Auf einmal steht er da, und es ist nichts mehr. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Obwohl er doch so hoffnungsvoll aufgebrochen ist mit so einer Stange Geld. Auf einmal ist es auch das Geld weg. Arbeiten hat er bis dato noch nicht gelernt. Und jetzt sitzt er quasi auf der Straße. Es kommt immer noch schlimmer. Es geht noch eine Etage tiefer. Bei einem Landwirt findet er einen Gelegenheitsjob, vielleicht so einen 450-Euro-Job und er bekommt den Auftrag, auf die Schweine aufzupassen. Das war richtig unten. Mitten im Dreck, mitten in der SCH praktisch gelandet. Und er hat so einen Hunger, dass er sogar überlegt, von dem zu essen, was die Schweine bekommen. Das möchtest du nicht. Weiter runter auf der Lebensleiter geht es nicht mehr. Du bist wirklich am Tiefpunkt angekommen. Wie hieß es gestern bei unserer Nationalmannschaft? Es gibt noch einen tieferen Tiefpunkt. Das muss man erst mal konstruieren, sowas. Einen tieferen Tiefpunkt. Also das ist der tiefste Tiefpunkt, an dem dieser junge Mann angekommen ist. Und auf einmal denkt er zurück an das, was war. An das, wo er hergekommen ist. Wie schön es einst zu Hause war, als er mit seinem Bruder noch zusammen war, vielleicht zusammen gespielt und auch gestritten hat. Und wie er zusammen mit Bruder und Vater gearbeitet hat und es immer genug zu essen und zu trinken gab. Und das hat er aufgegeben? War er verrückt damals? Wie konnte er nur so dumm gewesen sein und meinen, er wüsste es besser? Und jetzt? Von ganz oben nach ganz unten durchgereicht. Katastrophe. Was machst du, wenn du ganz unten bist? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele wählen den Ausblick, das Leben ist nichts mehr wert. Ich nehme mir das Leben. Ich schaffe das nicht mehr. Das ist die einfachste Lösung. Du merkst, du kriegst die Kurve nicht mehr. Du wirst nie mehr dahin kommen, wo du mal warst. Du wirst unten bleiben. Und dann ist es scheinbar der einfachste Ausweg. Du nimmst dir dein Leben und es ist gut. Man hat es falsch gemacht und jetzt muss man halt den Fehler ausbaden. Oder man sagt sich, ich werde auf diesem niedrigsten Niveau versuchen zu leben, mich irgendwie über Wasser zu halten und versuchen, über die Runden zu kommen. Ich bin halt selbst dran schuld. Wer nicht stören will, muss fühlen. Doch beide Möglichkeiten, Selbstmord und sich durchschlagen, verwirft er letztlich. Vielleicht kennt der ein oder andere solche Gedanken, als er auch mal am Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist. Es bringt irgendwie alles nichts mehr und es fehlt einfach die Kraft, nach dem Fallen wieder aufzustehen. Wie sagen wir, fallen, dann wieder Krone aufsetzen, aufstehen? Ja, das ist gut, wenn wir es schaffen, aber manchmal ist es unendlich schwer. Unser Kandidat fand fast einen anderen Entschluss. Der Sohn beschließt, zurück zu seinem Vater zu gehen, also an den Ort, wo er mal zu Hause war, wo er hingehörte. Es ist mutig, denn es bedeutet, sich und dem Vater eingestehen zu müssen, ich habe einen Fehler gemacht, und zwar einen riesigen. Aber er entschließt sich, genau das zu tun. In seinem Kopf bereitet er eine Rede vor, die er halten würde, Worte, die er seinem Vater sagen würde, mit denen er sich ja erklären müsste, mit denen er ihn um Entschuldigung bitten muss. Ja, vielleicht reicht das. Vielleicht reicht das, um als Angestellter bei meinem Vater nochmal unterzukommen. Wenigstens genug zu essen haben und satt zu werden. Er reißt alle Kräfte zusammen und tritt den Heimweg an. Mit Sicherheit, so stelle ich ihn mir vor, versunken in Gedanken, in der Angst, wie wird das werden? Wird das was? Und mit ein bisschen Hoffnung. Immerhin, er hätte es wenigstens versucht und das ist ja schon mal gut. Und wenn der Vater ihn trotz allem ablehnen oder zurückweisen würde, dann wäre es halt so. Aber dann könnte er sich wenigstens selbst noch in die Augen gucken. Das Zuhause rückt näher, die Herzfrequenz steigt. Und in der Ferne sieht er einen Mann auf einem Hügel stehen. Er weiß nicht, wer es ist. Beim Näherkommen merkt man, es ist sein Vater, der schon unendlich oft auf diesen Hügel gestiegen ist, in der Hoffnung, hoffentlich kommt mein Sohn wieder. Es ist doch der, den er lieb hat. Das ist bei uns Eltern allen so. Wir hoffen alle, dass irgendwann unsere Kinder immer mal wiederkommen, weil wir sie unendlich lieb haben, damals wie heute genauso. Der Sohn kommt näher, sie treffen zusammen und sie haben sich beide längst erkannt. Dann macht der Sohn das, was er vorbereitet hat. Er fällt auf die Knie, um zu sagen, hier, ich habe echt Mist gebaut. Und er hält seine Rede. Vater, es tut mir unendlich leid. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Entschuldige bitte. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich es alleine hinkriegen würde, ohne dich. Dass alles gut werden würde. Und damals, als ich gegangen bist, hast du nicht gesagt, naja, wart's mal ab, Hörchen, wie es werden wird. So einfach, wie du dir das vorstellst, ist das Leben nicht. Du hast mich nicht überredet oder gar gezwungen, zu Hause zu bleiben, sondern du hast mir die Freiheit gegeben, mein Leben zu leben. Und du warst so großzügig, dass du mir sogar vorzeitig mein Erbe ausgezahlt hast. Weil ehrlich, wer von uns Eltern würde das machen? Wie großzügig war dieser Vater? Vater, ich habe das ganze Geld, das ganze Erbe ausgegeben, verprasst, auf den Kopf geschlagen. Ich habe nichts mehr davon übrig, was du mal erarbeitet hast. Lass mich bitte als Diener fortan bei dir arbeiten, damit ich wenigstens ein Auskommen habe. Mehr habe ich eh nicht mehr verdient. Bitte gewähre mir diese eine Gnade noch. Liebe Gemeinde, das ist Buße. Das ist Umkehr, die aus tiefstem Herzen kommt und nicht, ah ja, es ist halt mal passiert, ich kann ja auch nichts dafür, schlecht gelaufen, irgendwie so. Ne? Worte ohne Überheblichkeit, Worte voller Demut und aus einem offenen Herzen kommt. So tritt der Sohn vor seinen Vater, kniet vor seinem Vater hin. Und der hätte alle Möglichkeiten gehabt, seinem Sohn mal die Meinung zu sagen wie, hey Junge, das habe ich mir gleich gedacht. Warum hast du nicht auf mich gehört? Wer nicht hören will, muss fühlen. Das Sprichwort kennst du doch, oder? Hast du zu Hause oft genug gehört? Ja, manche Erfahrungen muss man halt selbst machen. Du hast das von mir erarbeitete Geld ausgegeben und jetzt zieh zu, wie du selbst zurechtkommst. Hier ist kein Platz mehr für dich. Du wagst es mir noch vor die Augen zu treten und zurückzukommen. Ich kenne dich nicht mehr. Lauter Sätze, die hätten fallen können, die der Vater hätte sagen können. Man hätte ihn irgendwo sogar verstehen können. Doch es kommt anders. Der Vater nimmt den Sohn an der Hand, richtet ihn auf, zieht ihn zu sich und nimmt ihn in den Arm. Er drückt ihn an sich. Das ist ungefähr so wie das hier. Das ist eine Vergrößerung aus einer früheren Kinderbibel, aber ich finde dieses Bild so vielsagend und so sprechend. Das steht bei mir nicht in der Ecke, es steht so, dass ich jeden Tag dran vorbeilaufe. Das ist der Vater und der Sohn in den Farben dargestellt und wir wissen sehr genau, wer hier wer ist. Der Sohn ist ganz erleichtert, legt seinen Kopf an die Schulter seines Vaters. Was für ein Bild, was für eine Szene. Und es kommt sogar noch besser. Der Vater sagt, du bist verloren gegangen, aber jetzt bist du wieder da. Und jetzt spendiere ich ein Fest, weil ich so unendlich glücklich bin, dass du wieder da bist. Jesus, liebe Gemeinde, erzählt dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, wer und wie Gott ist. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Ein Gott der zweiten Chance. Es ist beim ersten Mal nicht vorbei. Wenn man zu ihm kommt, ehrlich ist, Fehler zugibt und nicht schönredet oder andere oder, was wir auch immer können, die Umstände dafür verantwortlich macht, es ging halt nicht anders, ein toller Satz, dann wird Gott einem immer eine zweite Chance geben. Ihnen und euch und dir. Wir haben einen so großartigen und gütigen Vater im Himmel, was wir das gar nicht zu schätzen wissen. Er ist der Gott der zweiten Chance. Wo kriegen Sie das heute in unserer Gesellschaft, in unserem Leben? Schauen wir nun die Politik. Macht einer einen großen Fehler, wird sofort nach Rücktritt gerufen. Dabei gehören Fehler zu unserem Leben dazu. Auch zu uns Menschen. Auch wir, die wir keine Politiker sind, die wir Otto-Normalverbraucher sind. Manche Fehler sagen, wir sind unverzeihbar. Verzeihlich. Wirklich? Bei Gott ist es anders. Wenn wir kommen, richtet er uns auf und nimmt uns in die Arme. Wir bekommen Vergebung zugesprochen, eine neue Chance zum Leben. Das ist die Freude des Buß- und Bettages. Es ist kein schwerer Tag, sondern ein Tag, der uns bewusst macht, wir haben einen Gott der zweiten Chance und er freut sich über jeden, der zu ihm kommt und ihn darum bittet. Und im Himmel wird jedes Mal einer wird jedes Mal eine ausgegeben. Ein Fest gefeiert, wenn jemand kommt. So steht es in allen dieser drei Gleichnisse. Lass es uns glauben. Es ist nie zu spät, zu kommen, auszupacken. Es ist immer einer da, der einen in die Arme schließt. So wie auf diesem Bild. Jesus und die Bibel erzählen von dem Gott der zweiten Chance. Lassen Sie uns das vom heutigen Buß- und Bettag mitnehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.